Die Schüsse, die Sie da gerade gehört haben, sind heute am Vormittag in München gefallen. Ein junger Österreicher schießt mit einem uralten Gewehr, wie man es im Ersten Weltkrieg verwendet hat. Schönen guten Abend, daher zu einer Spezialausgabe von Beide Seiten Live.
Ja, schönen guten Abend. Wir werden uns heute ausführlich mit dieser versuchten Terrorattacke beschäftigen. Wir blicken nicht nur auf den aktuellen Stand der Dinge, sondern wir sprechen auch mit Fachleuten hier bei uns im Studio, fragen aber auch bei der Politik nach, wie solche Terrorattacken verhindert werden können.
Aber schauen wir jetzt einmal auf die Fakten und schalten daher gleich nach München zu unserer Newstime-Kollegin Franziska Droger. Franziska, was ist da jetzt heute genau passiert und wie ist der aktuelle Stand?
Ja, inzwischen sagen auch die Behörden, die Ermittler hier in Bayern, sie gehen von einem versuchten Terroranschlag aus. Ein Anschlag hier auf das israelische Generalkonsulat, das ist das weiße Gebäude hier direkt hinter mir. Wir stehen hier am Tatort, inzwischen hat sich die Lage hier etwas entspannt. Es sind aber nach wie vor Einsatzkräfte vor Ort und dieser Bereich ist auch immer noch abgesperrt, obwohl die Straßenbahn, die Tram mittlerweile wieder fahren darf. Wir können uns den Bereich hier einmal kurz anschauen, also wirklich hier hinten. In diesem Vorhof sind heute Morgen mehrere Schüsse gefallen. Das ist in der Früh eine sehr belebte Straße hier in der Münchner Innenstadt. Es gibt also auch sehr viele Augenzeugen, die in den Wohnungen hier rundherum wohnen und das beobachtet haben. Und ein Augenzeuge zum Beispiel, der hat davon berichtet, dass der Schütze hier recht planlos herumgelaufen ist. Dann gibt es auch Videos von dieser großen Waffe mit dem Bajonett vorne drauf, die er hier getragen hat. Es waren sehr, sehr schnell Beamte der Bayerischen Polizei vor Ort, denn hier in dieser Straße steht immer eine Streife. Diese Einrichtung wird immer besonders geschützt und deshalb waren sie so schnell hier. Dann gab es auch mehrere Schüsse von der Polizei. Der Schütze wurde getroffen und ist dann noch hier am Tatort gestorben.
Franziska, die Behörden haben ja schon eben Entwarnung gegeben, aber wie ist denn jetzt die Stimmung noch in München?
Ja, natürlich schaut jetzt jeder hier in München auf diese Straße und in der Früh ist hier wirklich ja einen Moment lang allen der Atem gestockt und man wusste ja auch nicht so genau, gibt's noch einen zweiten Täter oder war das möglicherweise ein Amok, ein Terror, was auch immer. Mittlerweile gibt's da ja Entwarnung, es gibt Klarheit, also diese Unsicherheit ist erstmal weg, aber trotzdem ist man natürlich schockiert, wie das passieren kann, ja auch weil eben diese Einrichtungen, sowie alle jüdischen und israelischen Einrichtungen hier in der Stadt, aber auch in Deutschland eben besonders geschützt werden. Dieser Tag hat eben gezeigt, dass man immer erst feststellen kann, ob der Schutz wirklich ausreicht, wenn so etwas passiert und hat auch nochmal deutlich gemacht, dass wirklich jeden Moment etwas passieren kann, dass man immer wachsam sein muss und viele Menschen, die eben gerade hier in dieser Straße wohnen, die hatten auch Angst heute Morgen.
Auf jeden Fall noch Schock. Vielen herzlichen Dank für diesen Live-Bericht, Franziska Droger, live aus München. Und wir bleiben auch in München, denn da hat es heute eine Pressekonferenz gegeben am Nachmittag mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Und da gibt er ein sehr emotionales erstes Statement ab. Wolfi, schauen wir da mal rein.
Komm mal rein.
München hat heute kurz den Atem angehalten. Es gab einige Minuten, einige Momente des großen Bangens. Was wird passieren? Was kann passieren? Zum Glück ist es am Ende gut ausgegangen. Es ist niemand verletzt worden, nur der Täter ist ausgeschaltet worden.
Der Täter ist also von der Polizei erschossen worden und schauen wir uns jetzt ganz genau an, wo sich das alles zugetragen hat. Wie gesagt, in München und zwar in der Nähe von zwei Orten, die der Attentäter vielleicht nicht zufällig ausgewählt hat. In der Nähe vom Karolinenplatz steht das NS-Dokumentationsarchiv und das israelische Gedenkgeneralkonsulat. Dort hat er offenbar gerade auch eine Gedenkfeier eben zu diesem Olympia-Attentat in München im Jahr 1972 stattgefunden. Deshalb war es geschlossen.
Ja, der Verdacht ist also, dass es für den mutmaßlichen Attentäter heute möglicherweise kein zufälliger Tag und auch kein zufälliger Ort war. Eben einerseits, weil er sich in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums und des israelischen Generalkonsulats bewegt hat und andererseits, weil heute der Jahrestag des Olympia-Attentats vom 5. September 1972 ist.
Und was ist da genau passiert? Palästinensische Terroristen ermorden damals 11 israelische Athleten in München. Einen definitiven Zusammenhang oder ein konkretes Motiv bestätigen die Ermittler bis jetzt aber noch nicht. Aber das sagen heute Nachmittag der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann dazu. Hören wir rein.
liegt nun mal auf der Hand, wenn jemand hier unmittelbar hier in Sichtweite zum israelischen Generalkonsulat parkt, dann mit dem Gewehr um dieses Generalkonsulat herumgeht, da mit dem Schießen beginnt, dass es sicherlich oder mit eben hoher Wahrscheinlichkeit kein Zufall ist und er nicht etwa nicht wusste, wo er hier ist oder dergleichen. Die Polizei wird das sorgfältig ermitteln und dann werden wir Ihnen konkrete Ergebnisse entsprechend weiter mitteilen.
Es gibt einen schlimmen Verdacht, weil es heute eben auch der Gedenktag, der Jahrestag des Attentats damals war bei den Olympischen Spielen 1972. Ein Zusammenhang ist möglicherweise gegeben. Es muss noch geklärt werden. Aber klar ist für uns, jüdische Einrichtungen werden besonders geschützt in Bayern. Eine hohe Sicherheitsstufe. Es hat sich heute gezeigt, dass das funktioniert hat. Deswegen geben wir auch erneut ein Schutzversprechen ab. Ein Schutzversprechen für jüdische Bürger, für jüdische Einrichtungen, Einrichtungen von Israel, dass wir mit großer Entschlossenheit jeden Angriff bekämpfen, stellen und danach ausschalten werden.
Ja, so viel also vorerst vom Tatort in München. Wir haben aber noch mehr Informationen zu dem 18-Jährigen, der da heute in München geschossen hat und von der Polizei erschossen wurde. Anscheinend hat er in einem Einfamilienhaus in der 6600 Einwohnergemeinde Neumarkt am Wallersee gewohnt. Und genau dort findet seit dem Nachmittag dann ein Polizeieinsatz statt, eine Hausdurchsuchung. Für uns vor Ort ist unser Puls24-Reporter in Salzburg, Michael Huderlist.
Michael, schönen guten Abend. Michael, am Nachmittag hat es eben diese Hausdurchsuchung gegeben. Wo war die genau und was wurde denn da gefunden?
Also die Siedlung ist ein bisschen außerhalb hier vom Stadtzentrum von Neumarkt am Wallersee. Sickhardstein heißt der Ortsteil und diese Siedlung, wo offensichtlich seine Eltern und er gemeldet sind, ja, sind 10, 15 wirklich schmucke Häuser, alle vielleicht nur 3, 4 Jahre alt, schöne Gärten, zum Teil mit Swimmingpool, also eher eine vornehme Ecke hier von Neumarkt am Wallersee. Am Vormittag haben uns die Bewohner erzählt, sollen auch schon ein Kobra-Einsatz hier gewesen sein. Es sind alle in der Straße evakuiert worden. Das ist auch der Grund, warum sie dann noch vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut wurden. Gefunden hat man bis jetzt noch nichts, beziehungsweise sagt der Polizeisprecher, macht jetzt dazu noch keine Angaben. Wir haben uns das eine Zeit lang angesehen. Die Bewohner waren wirklich alle verschreckt. Keiner wollte da was sagen. Aber der 18-Jährige hat dort offensichtlich in diesem Haus bei seinen Eltern gewohnt. Aber von außen, von der Ferne, soweit wir das gesehen haben, hat das Haus eher unbewohnt ausgesehen. Also wir haben keine Gartenmöbel gesehen. Die Jalousien waren alle herunter. Also es hat eher so ausgesehen, als ob dort niemand wohnen würde.
Also man weiß, du hast es gerade gesagt, dass der Täter da offenbar mit seinen Eltern gewohnt hat. Was weiß man denn sonst Neues zu ihm?
Ja, der Täter ist 18 Jahre alt, vor wenigen Monaten erst geworden, ist österreichischer Staatsbürger, ist in Salzburg geboren, ist aber hier in Neumarkt am Wallersee aufgewachsen. Wir haben uns am Nachmittag hier ein bisschen umgehört, es kennt ihn aber soweit niemand. Das ist auch kein Wunder, denn er ist in der Stadt Salzburg in die Schule gegangen, hat sich wahrscheinlich dann auch den ganzen Tag eher in der Stadt aufgehalten und vermutlich nur am Abend nach Hause gekommen. In der Stadt Salzburg, in der Schule, hat es im Februar 2023 auch den Vorfall gegeben, warum er letztendlich Polizei bekannt wurde. Er hat in seiner Schule, einer höheren Schule, Ärger gehabt mit seinen Mitschülern. Er hat sie bedroht und offensichtlich auch verprügelt. Hintergrund soll eben gewesen sein, dass er stark religiös war und seine Mitschüler offensichtlich nicht. Die Polizei hat dann ermittelt, es hat eine Anzeige gegeben, auch wegen Körperverletzung. Bei den Ermittlungen ist damals rausgekommen, dass der 18-Jährige auf einschlägigen Extremistenseiten unterwegs war, sich da informiert hat, auch über Sprengstoff, über Waffen. Aber die Staatsanwaltschaft hat dann 2 Monate später im April 2023 das Ermittlungsverfahren eingestellt. Offensichtlich war die Beweislage doch zu dünn. Und die Polizei sagt, seit damals, seit dem Februar 2023, ist er auch nicht mehr polizeimäßig aufgefallen.
Du hast dich ja auch umgehört in Neumarkt am Wallersee. Hören wir uns das vielleicht ganz kurz an.
Er hat angeblich andere Wurzeln, bosnische oder irgendwas. Ja. Also spielt ja keine Rolle. Und es kann genauso in Neumarkt passieren wie sonst wo. Aber ist natürlich ein Wahnsinn, wenn sie die so radikalisieren und dann mit 18 ist das Leben kaputt für den.
Ich war erst 20, also ich gehe fast davon aus, dass ich den persönlich auch gekannt habe und das ist schon echt schlimm.
Das sage ich, weiß nicht, was in so einem Kopf vorgeht. Ich habe keine Ahnung, warum tut man sowas. Ich meine, es ist wie gesagt für mich jetzt gefühlt eh wurscht, ob er jetzt Neumarkt oder Halleiner ist.
Ich gehe schon fast nicht mehr auf die Straßen, weil es nicht sicher ist, ob du irgendein Messer oder was reinkriegst.
Ja, schlimm, furchtbar ist das. Aber man kennt die Menschen zu wenig, die da wohnen, ja.
Ja, unser Reporter Michael Hudelist ist eben vor Ort. Aber Michael, du hast eben nicht nur mit den Menschen auf der Straße gesprochen, sondern auch mit dem Bürgermeister von Neumarkt am Walersee, und zwar mit SPÖ Salzburg-Chef David Egger.
Ohne jetzt auf den Mann eingehen zu können, den Sie auch nicht kennen, was sagt uns das, dass diese Radikalisierung jetzt nicht, wie wir oft glauben, halt irgendwo in Flüchtlingsheimen passiert, sondern in einer sehr wohl situierten Siedlung am Rande von Neumarkt?
Es sind, glaube ich, zwei Dinge extrem wichtig hier zu beachten. Einerseits geht es hier natürlich auch um den Schutz des Umfeldes. Da möchte ich gar nicht genauer darauf eingehen. Andererseits sehen wir schon ganz klar, dass der Terrorismus ganz klar unter uns hier angekommen ist und den man scheinbar gar nicht bemerkt. Und ich möchte aber hier auch anfügen, und das ist meine ganz klare Ansage, dass jegliche Art von Extremen und Terrorismus wir stark verurteilen und dass das bei uns keinen einzigen Millimeter Platz hat und bekämpft gehört. Nun möchte ich schon auch anfügen, dass dieses Ereignis, was da heute in München schockierenderweise passiert ist und dank den Sicherheitskräften in München doch ein rasches Ende gefunden hat, wir auch sehr ernst nehmen hier im Ort und man spürt es in der Bevölkerung, dass hier schon ein gewisser Schock da ist.
Michael, du warst eben für uns den ganzen Tag über unterwegs. Wie würdest du denn die Stimmung jetzt so ganz allgemein abschließend noch zusammenfassen?
Ja, also wir haben mit sehr vielen gesprochen. Diesen großen Schock, diese Schockstarre habe ich jetzt so nicht gespürt. Aber natürlich, wenn man mit den Leuten redet, wenn man es ihnen ein bisschen erklärt, das ist einer eigentlich von euch, er ist hier geboren, dann sind sie schon sehr betroffen und sagen, was, das gibt's ja gar nicht und das glauben wir nicht. Also da ist hier in so einer kleinen Stadt wie Neumarkt am Walersee 6.600 Einwohner. Ich glaube, da ist es dann nochmal schwieriger, da die Leute jetzt wirklich dann abzuholen und zu sagen, das war jetzt wirklich ein Neumarkt und ich glaube, es wird vielleicht doch ein, zwei Tage dauern, bis morgen dann nochmal alle Informationen auch nochmal durchsickern, dass dann alle hier sagen, ja, es ist einfach mitten bei uns angekommen und wir haben ja auch bei den Umfragen gehört, dass viele gesagt haben, man ist sich ja nirgends mehr sicher, es kann überall passieren. Ich habe ja dann zum Beispiel auch den David Egger noch gefragt, weil heute der Innenminister dieses Messerverbot genau noch vorgestellt hat. Da hat David Egger gemeint, ja, das kann man machen, aber es ist wahrscheinlich eher eine Placebo-Veranstaltung, weil wie wir heute gesehen haben, hätte ein Messerverbot hier in Neumarkt oder eben in München vor der Kultusgemeinde hier natürlich rein gar nichts geholfen.
Ja, vielen Dank, Michael, für diesen Live-Bericht aus Salzburg von Neumarkt am Walersee, dem Wohnort des 18-Jährigen. Und jetzt schauen wir nochmal zum offiziellen Stand der Ermittlungen. In Wien hat Innenminister Gerhard Karner von der ÖVP heute zusammen mit der Polizei eine Pressekonferenz gegeben. Hören Sie, was er und Franz Ruf, der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, da berichtet haben.
Es handelt sich um einen 18-jährigen österreichischen Staatsbürger gehandelt, in dessen Umfeld jetzt auch die entsprechenden Ermittlungen auf Hochdruck auch laufen. Auch das möchte ich nochmal unterstreichen, dass das auch ein wesentlicher Teil der Gespräche mit sowohl Nancy Faeser als auch dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann waren, dass wir hier engstens kooperieren in den Ermittlungen, dass wir hier engstens auch abgestimmt sind, damit wir hier auch weitere Hintergründe auch ermitteln können.
Bekannt ist, dass ein 18-jähriger Täter einen terroristischen Anschlag in München verüben wollte. Dieser Anschlag hat einen Bezug zur israelitischen Gemeinde dort in München. Die Ermittlungen werden auch in Österreich geführt. Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eröffnet und es werden gerade Maßnahmen vorbereitet, die in guter Kooperation zwischen Justiz und der Polizei, natürlich auch mit dem Verfassungsschutz, gerade umgesetzt werden. Der Täter war bewaffnet mit einer Langwaffe der Kategorie C und er hat auch eine entsprechende Anzahl von Munition mitgeführt. Wir gehen davon aus, dass er ein Einzeltäter ist, der radikalisiert ist. Er war uns, den österreichischen Verfassungsschutzbehörden, bekannt. Wir haben im Jahr 2023 ein umfassendes Ermittlungsverfahren durch das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung in Salzburg geführt und eine entsprechende Anzeige nach den Delikten 278, 107 StGB, das ist Nötigung und Körperverletzung, den Justizbehörden vorgelegt.
Soweit also Franz Ruf gegen den heute 18-Jährigen. Hat es aber auch eine Anzeige in Richtung terroristischer Vereinigung gegeben. Immerhin haben die Ermittler auf seinem Handy nach einer Hausdurchsuchung letztes Jahr schon jede Menge terroristisches Propagandamaterial gefunden. Das Verfahren dürfte aber eingestellt worden sein. Offiziell bestätigt das die Salzburger Anklagebehörde aber jetzt nicht.
Ja, aber warum könnte das Verfahren eingestellt worden sein? Wir haben beim Experten Sali Severovic nachgefragt. Er arbeitet bei der Deradikalisierungsstelle DERAD.
Solange die Leute sozusagen sich mit extremistischen Sachen beschäftigen, die aber nicht verbreiten, ist es schwierig, strafrechtlich sozusagen da etwas zu tun. Das könnte der Hintergrund sein, warum das dann auch eingestellt wurde.
Und jetzt hier im Studio wollen wir natürlich auch darüber sprechen. Ich darf ganz herzlich begrüßen Terrorexperte Nicolas Stockhammer. Hallo und schönen guten Abend. Freue mich, dass Sie da sind. Und bei uns ist heute auch Integrationsexperte und Sozialwissenschaftler Kenan Güngor. Hallo und schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Stockhammer, ich fange gleich mit Ihnen an. Da fährt ein 18-Jähriger aus Salzburg nach München mit einer Waffe, der aber eigentlich ein Waffenverbot hat noch bis 2028. In Österreich ist er den Behörden bekannt als mutmaßlicher Terrorist, in Deutschland aber nicht. Was ist da denn bitte schiefgelaufen?
Hier gibt es viele Möglichkeiten, was hier schiefgelaufen sein könnte. Der Umstand, welche Waffe das ist, nämlich es sieht nach einer Mauser-Repetierwaffe, einer Langwaffe, die zuletzt so im Zweiten Weltkrieg Verwendung gefunden hat, aus, legt den Schluss nahe, dass hier wahrscheinlich ein relativ interessanter Waffenerwerb im Hintergrund abgelaufen sein dürfte, um dieses Waffenverbot eben zu umgehen, eine illegal beschaffte Waffe offenbar. Wie so eine Person dorthin kommt, ist relativ einfach. Die Distanz nach München ist nicht so riesig. Das heißt, dieser Attentäter hat sich in sein Auto gesetzt, die Waffe hinten in sein Auto verstaut, ist dorthin gefahren, hat das einfach relativ zügig umgesetzt, aber wie wir auch sehen, relativ dilettantisch, Gott sei Dank.
Vielleicht dazu noch eine Nachfrage. Jetzt fällt immer wieder dieses Wort Hochrisikogefährder. Was ist das eigentlich ganz genau?
Ein Hochrisikogefährder ist eine Person, die permanent vom Verfassungsschutz überwacht wird, meistens mit elektronischen Mitteln, manchmal auch durch physische Überwachung oder eine elektronische Fußfessel. Das sind Personen, von denen man ausgeht, dass sie unmittelbar einen Terrorakt verüben könnten und hier permanent eben engmaschig betreut, auch überwacht werden. Es gibt hier verschiedene Maßnahmen und Ebenen dieser Maßnahmen.
Bei ihm ist man aber eben nicht davon ausgegangen, dass dann die Frage auch, was man alles tun muss, dass man als Hochrisikogefährder gilt. Ich würde vorher gerne noch zu Ihnen kommen, Herr Güngor. Der Mann hat ja, wir haben es gerade gesehen, wir haben gerade live zu unserem Kollegen geschaltet nach Neumarkt am Wallersee, in einer sehr schönen, beschaulichen Gegend gewohnt, in einem Einfamilienhaus. Das wirkt jetzt nicht wie die allerprekärsten Verhältnisse. Kann Radikalisierung überall passieren?
Also wir haben ja mittlerweile leider über den ES schon eine lange Erfahrung dabei. Wir haben ja noch den 11. September im Auge. Das waren alles Akademiker. Also wir haben unterschiedliche Bewegungen. Sie finden sie in allen Gruppen. Der damals, als es sozusagen die Attentäter vom 11. September, da hat man auch gesehen, das sind eher tendenziell höhere Bildungsschichten sogar mit dabei, während der IS eher bei niedrigen Bildungsschichten viel stärker angedockt hatte. Und wir merken schon, das war ein bestimmte Muster. Aber die sind nicht durchgreifend. Also sehr oft waren das meistens sozial abgehängte Jugendliche, die früher sehr oft das eigene kriminelle Vergangenheit haben, meistens Kleinkriminelle, und dann so durch eine Turboradikalisierung sich reinwaschen und für eine ganz große Sache auf einmal auf dem Weg sind. Das aber, und wir mehr wissen auch, dass es auch deutsche Dschihadisten gab. Das heißt, es lässt sich nicht zumindest auf ein ganz enges Muster hineingeben, sondern wir haben verschiedene Spielarten davon und hier sogar auch in etablierten Bereichen.
Herr Stockhammer, was man schon dazu sagen muss, wir haben darüber berichtet, der junge Mann war eben den Behörden bekannt, wie gesagt, trotzdem ist er rübergefahren, dann mit dieser Waffe rübergefahren. Finden Sie, ist das jetzt ein Beispiel, dass diese Zusammenarbeit der Behörden, jetzt im Fall Deutschland, Österreich, dass die nicht funktioniert?
Das würde ich jetzt nur auf Basis dieses einen Falls jetzt nicht so behaupten. Mhm. Was man aber definitiv sagen muss, es gibt schon seit längerem Ambitionen, eine internationale, EU-weite Gefährderdatei auszutauschen. Diese Bemühungen sind aber jetzt noch nicht so weit gediehen, dass es auch wirklich funktioniert in dieser Hinsicht im Detail. Aber dieser Fall wäre eben ein prädestinierter Fall, wo gerade so ein Austausch bewirken hätte können, dass man quasi dieses Bewegungsprofil näher ansieht, etwa über eine Handyüberwachung im Sinne von Signalnetzübertragung, wo befindet sich mit GPS und Metadaten, wo befindet sich diese Person, dann hätte man sozusagen auch ein engeres Netz spannen können.
Ganz kurz zum Stichwort Messenger-Überwachung. Wir werden auch in dieser Sendung noch drüber sprechen. Wäre das ein Fall, wo die was gebracht hätte oder nicht?
Wenn diese Person im Vorfeld mit anderen darüber kommuniziert hätte, was hier das Vorhaben sein hätte können, dann sicherlich. Nach jetzigem Ermittlungsstand scheint das nicht der Fall gewesen zu sein. Daher ist das jetzt kein prototypischer Fall, aber generell bin ich ganz klar für diese Zugriffsmöglichkeit.
Sie sagen, er hat offenbar oder zumindest nach jetzigem Ermittlungsstand nicht kommuniziert. Das ist ja auch tatsächlich relativ spannend. Wir sehen in letzter Zeit ja leider auch immer wieder vereitelte mutmaßliche Terroranschläge. Und ganz oft sind das auch so einsame Wölfe. Sie haben es gerade auch gesagt, was die Ausgrenzung angeht. Ist das etwas, was sich in den letzten Jahren verändert hat, dieses Täterprofil?
Also wir haben im Vorfeld auch nochmal drüber gesprochen. Was sich schon zeigt, ist, dass die Zahl, das Alter abgesunken ist ein bisschen stärker. Also während wir früher 20, 24, 26 hatten, bewegen wir uns zwischen 13 und 18, 19.
Ja, um das in Erinnerung zu rufen, die letzten Anschläge ja tatsächlich oder vereitelten Anschläge jetzt gerade erst
19-Jährige. Taylor Swift-Konzert, 19-Jähriger, 16-Jähriger im September, 14, Wiener Hauptbahnhof, 14, 17, genau. Alles geht runter.
Also was man eigentlich, und die Frage ist, ist das jetzt wirklich ein richtiger Trend, der strukturell ist, oder ist das so wie eine Phase oder eine Häufung? Da gibt für beides gute Gründe dafür. Ich glaube, das muss man sich anschauen, wie sich das weiterentwickelt. Was man natürlich wissen muss, ist, sie können ja junge Menschen immer viel stärker für eine Idee begeistern und auch mobilisieren. Man weiß auch in allen Formen, auch in Sondereinsatzkommandos oder in anderen Formen, die sagen, mit 30 würde ich das nie tun, aber mit 15, 16 bin ich bereit, weil ich die Welt sozusagen noch in eindeutigen, richtig und eindeutiger Heldenkategorien mir was anschaue, dass sie dann dadurch eine eher vulnerable Gruppe sind, die dann von solchen Dschihadisten und Islamisten nochmal gezielt über Social Media, über andere Kanäle noch angedockt werden. Das scheint Realität zu sein.
Aber genau das ist ja auch in diesem Fall eigentlich ein Punkt. Dieses Material, dieses Propagandamaterial im Internet, das ist ja offenbar auch bei dem 18-Jährigen gefunden worden und das auch in der Schule offenbar auch kursiert. Herr Stockhammer, wie groß ist denn dieses Problem der Online-Radikalisierung, gerade der Jugend, wie es der Herr Günger gerade beschrieben hat?
Einige Kollegen von mir, und ich bin auch der Meinung, dass das überbordende Phänomen derzeit ist, sehen eben gerade in dieser sogenannten TikTok-Radikalisierung die große Herausforderung gegenwärtig im Kampf gegen den Dschihadismus, weil gerade auf dieser Plattform TikTok gerade salafistische Propaganda, Influencer-Preacher verbreiten, und dadurch sehen wir, dass dieses Phänomen zunimmt und wir auch einen Konnex haben zum legalistischen Islamismus hin dann später zum Salafi-Dschihadismus, und das ist eigentlich eine Linie, die unterbrochen werden sollte.
Aber wie sollen die Behörden damit umgehen? Wie kann man das überprüfen?
Also das eine ist natürlich hier konkret die Netzbetreiber, diese Social-Media-Betreiber zu adressieren, sie in die Pflicht zu nehmen, diese Inhalte wegzunehmen. Wir sehen aber, dass dann immer wieder die Inhalte auf anderen Plattformen nochmal aufpoppen. Teilweise sind das islamistische Propagandamaterialien von der Jahrtausendwende, noch von Al-Qaida, die dann immer wieder in deutsche Übersetzungen etc. Raufkommen. Dann haben wir diese eben angesprochenen Influencer-Preacher, die versuchen auf einer niederschwelligen Art und Weise junge Männer vorwiegend in diesem Teenageralter zu adressieren und zu mobilisieren, zu rekrutieren und auch anzustacheln. Und das geht dann immer weiter, aber die unmittelbaren terroristisch relevanten Kommunikationen laufen eben auf diesen Messenger-Diensten ab.
In dem Fall haben wir dann eben auch gesehen, dieser 18-Jährige ist offenbar eben auch in der Schule aufgefallen, hat sogar Mitschüler attackiert und auch eben genau dieses Material hat eine Rolle gespielt. Wie muss man denn in der Schule oder auch als Elternteil mit solchen Vorfällen umgehen, wenn man sie denn tatsächlich auch schon sieht?
Genau, wir müssen nur wissen, bei einem Teil sehen wir das, aber wir haben genauso einen ganz großen Teil, wo sie es eben nicht sehen, wo die Nachbarn dann überrascht sind, dass da sowas passiert. Das heißt, man könnte ja sagen, man hat hier Auffälligkeiten, in denen man hineingeht. Und hier sind ja auch die Behörden dem nachgegangen. Sie haben am Anfang die Frage gestellt, was ist falsch gelaufen? Mhm. Und ich würde manchmal die Frage stellen, vielleicht ist das die falsche Frage. Weil es kann auch durchaus passieren, dass alles richtig läuft und es trotzdem falsch ist. Also dass sozusagen alle Institutionen zwar richtig hinschauen, aber wenn sie nicht keine hinreichende Beweislage für eine weitere Gefährdung haben, dann müssen sie das einstellen. Wenn gegenwärtig solche diese salafistischen Prediger sich aber zwar sehr viel äußern, aber doch sehr ein gutes Gefühl haben, sagen, was ist im Rahmen des Rechtsrahmens möglich und da drin sich bewegen, aber dafür einen Dunstkreis erzeugen, die wiederum dann so einen Teil davon auch nur zu einer weiteren Radikalisierung führt. Wie gehen wir rechtlich damit um? Also das grenzt an Sachen, an Güter, die uns ganz wichtig sind, wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit. Deswegen glaube ich, dass wir sehr oft das Phänomen haben, dass wenn alles auch richtig läuft, wir solche Phänomene zum Teil gar nicht kontrollieren können.
Also so engmaschig in dieser Grauzone sich eigentlich bewegen, wo man eben noch nicht wirklich
viel. Und weil vielleicht ganz, ganz wichtig, und das ist immer wieder ein Thema, im Unterschied zu Zeiten von Al-Qaida, sie haben für größere Attentäter haben sie immer eine große Organisation gebraucht, Strukturen gebraucht, Netzwerke gebraucht. Das heißt, es musste sehr viel an Vorarbeit geleistet werden. Was wir jetzt haben ist, und das ist mit dem IS aufgetreten noch viel stärker, dass man eigentlich verdammt sehr niedrigschwellig mit einem Messer zum Beispiel sozusagen ein Konzert versucht anzugreifen und man ist dann weltweit in den Medien dabei. Das heißt, mit so wenig Anlass, so wenig Vorbereitung, eine maximale Panik zu erzeugen. Das ist eine neue Realität und auf die wir uns zwar nicht gewöhnen müssen, aber wir müssen damit rechnen, das wird passieren, weil das Ziel dessen ist, auch die Panik zu erzeugen.
Vielleicht ganz kurz nur zu dieser Radikalisierung noch. Das findet ausschließlich im Internet statt. Wie kann man sich das vorstellen, dass ein junger Mann sich in kürzester Zeit so radikalisiert, dass er sagt, er will mit einem Messer ein Konzert angreifen und auch seinen eigenen Tod in Kauf nehmen?
Also die Dynamiken sind relativ eindeutig. Es geht immer über die Muster. Übrigens, wir reden dann in der Jugend- und Medienwelt nicht mehr von online und offline, sondern man redet eher mittlerweile von on-live. Weil dieses Verhältnis zwischen Digitalem und Realität geht so fluide mittlerweile übereinander. Das ist ein Riesenthema. Das heißt, wenn man Selbstbilder hat, hat man sich sogar in dieser Pose im Auge. Aber was wir gemerkt haben ist, wenn Sie sehr noch jung und sozusagen so noch in Unterscheidung die Welt sozusagen eher stark erleben wollen und wenn Sie merken, aber Ihr Leben ist erstmal trist, da kommt nicht viel. Und wenn Sie dann das Gefühl haben, Leute, die dann sagen, du bist doch Muslim zum Beispiel und schau, was hier im Koran steht. Und dann sucht man sich sozusagen die gefährlichsten Suren an, die es da drin gibt und sagt, wenn du ein Muslim bist und schau, wie es den Muslimen geht und gerade jetzt, einer der Gründe der Häufung ist natürlich der Krieg jetzt in Israel-Palästina. Mhm. Und das sagen, wenn deine Brüder und Schwestern dort jetzt zu Tausenden umgebracht werden, warum stehst du noch hier? Dann wirst du ein bisschen auf diese Männlichkeit, die Würde und zu sagen, wenn du sozusagen dann und sozusagen so tu etwas sozusagen, was im Gottes Namen und im Sinne der Solidarität mit den Menschen ist und bekämpfe diese Kuffar. Und dann geht es sozusagen, haben diese politische Implikation kann dazu führen, dass sagen, jetzt haben wir auch einen Anlass, jetzt noch mehr hineinzukommen. Die Hemmschwelle wird weniger, einen Anschlag zu machen und vor allem der IS sozusagen nützt das wieder als eine Möglichkeit, wieder an Boden zu gewinnen, weil sie jetzt auf dieses Thema fokussiert.
Herr Stockhammer, Herr Günger hat es gerade angesprochen, gerade jetzt natürlich gibt es einen aktuellen politischen Krieg, der natürlich zur Mobilisierung auch genutzt wird von Terrororganisationen. Jetzt ist ja auch der Verdacht, dass der heutige Tag nicht zufällig ausgewählt wurde, sondern genau, dass es eben diesen Jahrestag des Olympia-Attentats von damals auch palästinensischen Terroristen, dass das eine Rolle spielt. Glauben Sie das auch?
Das ist sehr wahrscheinlich, zumal hier ja die Symbolik prägnant ist. Aber was ich noch ergänzend sagen wollte, es gibt zwei grundlegende Erzählungen, und die gerade jetzt im Kontext mit Gaza eine Konjunktur leben, das ist jenes des Opfernarrativs und jenes des Rache-Narrativs. Und das pflegen die Dschihadisten, die sagen, ihr seid Opfer, wir sind Opfer, wir müssen uns dafür rächen und damit wird die Gewalt legitimiert. Und das ist sozusagen der Träger, auf dem diese jungen Menschen dann surfen und sich ermächtigt fühlen, hier im Namen dieser Religion, einer falschen Auslegung dieser Religion, einen Terrorakt zu verüben.
So etwas, was wir auch jetzt bei den abgesagten Taylor Swift-Konzerten in dem IS, in der Aussage des IS gesehen haben, wo sie gemeint haben, wir rächen uns für die Palästinenser im Gazastreifen. Genau das.
Genau, das ist dann das Bekenntnis der Terrororganisation. Die framen das dann nochmal und sagen, das war ein Soldat des IS und was er tun wollte, war ein legitimer Akt der Rache sozusagen für das Unrecht, das in Gaza geschehen würde.
Herr Günger, zoomen wir da noch ein bisschen raus. Würden Sie sagen, ist das alles auch eine Konsequenz von misslungener Integration?
Also ich glaube, wir haben hier es eher mit einem Phänomen von einem Extremismus zu tun. Und wir sehen ja, dass zum Beispiel vermutlich eher viele dieser Dschihadisten auch ein Teil davon wirklich sozusagen nicht sozial nicht weitergekommen ist, aber ein Teil war eigentlich gut integriert. Also deswegen ist es, ich glaube, es hat einen integrativen Bezug, ja, aber das ist nicht darauf zurückzuführen, weil wir haben hier wirklich mit radikalen, extremistischen Strömungen zu tun, wo auch eher Österreicher und auch deutsche Konvertiten dann auch zum Dschihad also hineingegangen sind. Also ich glaube, es hat einen Bezug zur Integration, ganz klar, aber es ist keine Integrationsfrage, weil das ist ein Phänomen von Extremismus und wir müssen und das ist, glaube ich, die wichtige, wenn wir über Integration nachdenken, eher die Frage ist, wie können wir es schaffen, dass sozusagen dieser ganze gewalttheologische Inhalt, der sozusagen von verschiedenen islamistischen Strömungen auch propagiert wird, die zwar legalistisch sind, aber wo ich sage, ihr schafft einen unbewusst einen Nährboden, wenn jemand sagt, der Westen, die Muslime werden unterdrückt, dieses Opfernarrativ, dann kann es nämlich passieren, dass die Leute zwar die Gewalt nicht richtig finden, aber sagen, naja, wenn jemand den Mohammed beleidigt, dann verdient er schon auch eine Strafe, also nicht zustimmen, aber ein bisschen billigend hinnehmen. Und da, glaube ich, braucht es auch immer eine kritische Auseinandersetzung auch innerhalb der muslimischen Community. Ich hatte heute zufälligerweise den Favoriten mit einem Afghanen zu sprechen, aus einem ganz anderen Grund. Und er hat mir gesagt, weißt du, ich bin länger hier und ich traue mich nicht mehr zu sagen, ich bin Afghane. Und ich höre das immer wieder, dass sie sagen, ich gehe mit gesenktem Haupt, wenn ich immer höre, was da alles sozusagen meine Landsleute zum Teil, ein kleiner Teil davon mitmacht.
Aber was ist denn dann auf der anderen Seite, dass es das Problem auffrisst, der sich anhört, als wäre es ein bisschen eine Abwärtsspirale. Wie kann man dem denn dann entgegentreten?
Also ich glaube, wir haben viel gelernt in den letzten 10 Jahren. Wir haben sehr viel an Strukturen gebaut. Wir haben Deradikalisierungsprogramme, die es vorher nicht gab. Wir haben in den Schulen große Programme, die laufen. Wir müssen uns, glaube ich, ich glaube, insgesamt als Gesellschaft auch resilienter machen, zu sagen, wir werden nicht alles verhindern. Genauso wie wir die Polizei haben, die versucht, die Kriminalität zu bekämpfen. Sie können ihr Bestes tun. Und man kann es sicher besser machen. Ich glaube, Herr Stockheimer hätte dazu noch ein paar Ideen, was man tun könnte. Aber wir müssen die sozusagen auch uns klar werden, sagen, egal wie gut, wie engmaschig wir das machen, wir werden, solange so Einzeltäter sind, die man kaum im Auge haben kann, das alles auch nicht kontrollieren können.
Herr Stockermeier, eine Frage noch dazu abschließend. Diese Einzeltäter, von denen wir da jetzt gesprochen haben, gibt es da Zahlen dazu, Schätzungen dazu? Wie schaut diese Szene in Österreich aus? Kann man das irgendwie dingfest machen? Wir hören jetzt immer wieder von Vorfällen, die es gegeben hat, aber was kann da noch kommen?
Also prinzipiell gibt es hier durchaus ein erhöhtes Potenzial. Also vor allem seit dem Gaza-Krieg, seit dem Terroranschlag der Hamas im Oktober 23, sieht man, dass hier eine rasante Dynamik Einzug gehalten hat. Und das grundlegende Potenzial von diesen 50 bis 70 Hochrisikogefährdern kann kontinuierlich erweitert werden aus einem Personenkreis, ich sage immer rund 300 in Österreich, die hier auch in diesen gewalttätigen Bereich hineinkommen. Und dann haben wir noch einen weiteren Kreis, das sind die Herr Günger angesprochen hat, die das billigen, was hier passiert. Ja. Also wir sehen einfach, dass sich das ganze Feld ein wenig verlagert hin zur Gewalttätigkeit. Und nach meinem Dafürhalten werden wir gerade diese radikalisierten Einzeltäter vermehrt sehen in den nächsten Monaten. Und das wird leider das europäische Umfeld betreffen und auch sehr stark unser Nachbarland Deutschland.
Kurze Abschlussfrage nur, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, ist das in Österreich mehr, weniger, kann man das irgendwie vergleichen?
Also wir sind sicherlich nicht mehr sozusagen im unteren Feld, wir sind im oberen Mittelfeld, würde ich sagen, aber es gibt nach wie vor eben Länder wie Deutschland, Frankreich, wo das noch stärker ausgeprägt ist, Belgien vielleicht noch, Großbritannien, aber Österreich hat eine stärkere Konjunktur, vor allem in den letzten 1,5 Jahren. Und die angesprochenen, Gott sei Dank vereitelten Fälle von Pride bis Taylor Swift zeigen einfach, dass hier kontinuierlich ein Grundrauschen da ist und hier sich diese Gefahr weiter manifestiert.
Herr Stockhammer, Herr Günger, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute da waren.
Herzlichen Dank.
Und bei uns geht es nach einer ganz kurzen Werbepause weiter. Und dieser Attentatversuch, der ruft natürlich auch die Politik auf den Plan und schlägt da hohe Wellen. Darüber sprechen wir im zweiten Teil unserer Sondersendung. Und wir haben dann unter anderem ein Gespräch mit dem FPÖ-Generalsekretär, mit Christian Hafenecker zu diesem Thema. Der wartet schon und ist uns dann zugeschaltet. In Kürze geht's weiter. Bleiben Sie dran.
Willkommen zurück bei einer Spezialausgabe von Beide Seiten Live. Wir berichten heute ausführlich über den Terroranschlagsversuch in München.
In der bayerischen Hauptstadt hat ja heute Vormittag ein 18-jähriger Österreicher mit bosnischen Wurzeln Schüsse abgegeben und offenbar bei einem Schusswechsel mit der Polizei wurde er dann getötet.
Zu solchen Vorfällen kommt es in letzter Zeit immer wieder, auch in Österreich. Hier ein Überblick über die letzten Jahre.
2. November 2020. Ein Abend, der vielen noch in Erinnerung sein wird. Bei einem Terroranschlag in Wien sterben 4 Menschen. Ein islamistischer Attentäter schießt wahllos auf Passanten. Bereits 9 Minuten später wird er von der Polizei erschossen. 17. Juni 2023. Diesmal wird die Regenbogenparade in der Bundeshauptstadt zum Anschlagsziel. 3 Online-Radikalisierte mit dem IS sympathisierende Verdächtige werden festgenommen. Der Anschlag verhindert. 11. September 2023. Ein 16-jähriger Islamist will am Wiener Hauptbahnhof einen Anschlag mit einem Messer durchführen. Auch er wird verhaftet, bevor es zu einer Tragödie kommt. Der Jugendliche wird wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 2 Jahren Haft verurteilt. 24. Dezember 2023. Der Verfassungsschutz nimmt 4 Terrorverdächtige fest. Sie sollen einen Anschlag auf den Stephansdom geplant haben. 7. August 2024. Alle 3 Taylor Swift-Konzerte müssen aufgrund von Terrorgefahr abgesagt werden. Der Hauptverdächtige? Ein 19-jähriger Islamist. Später wird unter anderem auch ein 17-jähriger festgenommen. Beide sollen den Treueschwur auf den IS abgelegt haben.
Also zu vielen Vorfällen ist es da gekommen in den letzten Monaten und daher ist natürlich auch die Politik gefordert und uns ist jetzt zugeschaltet Christian Hafenecker, FPÖ-Generalsekretär. Schönen guten Abend. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. In Zeutschach in der Steiermark sind Sie.
Schönen guten Abend.
Ja, Sie haben heute schon harte Worte gefunden diesbezüglich und einen Rücktritt von Innenminister Karner von der ÖVP und Justizministerin Sadic von den Grünen gefordert. Warum denn?
Ja, einfach deswegen, weil man ja gerade auch an Ihrem Vorspann gesehen hat, wie brenzlig die Lage mittlerweile in Österreich ist und wie der Gefährdungspegel massiv ansteigt und das natürlich in wirklich hoher Geschwindigkeit. Und ich habe den Eindruck, dass man nach wie vor auf diesem Auge des politischen Islams blind ist und dass man hier wirklich im Dunkeln tappt und überhaupt nicht in der Lage ist, diese Community in irgendeiner Art und Weise zu überwachen. Denn Sie haben ja vorher bereits gebracht, der versuchte Anschlag aufs Taylor Swift-Konzert, da hätte man gar nichts gemacht, wenn man nicht von den Amerikanern einen Tipp bekommen hätte. Heute kann ein Islamist, der sogar schon behördlich aufgefallen ist und auch von der Exekutive verfolgt worden ist, der kann völlig ungehindert über die Staatsgrenze nach Deutschland fahren und in München diesen Anschlag verüben. Also das sieht man schon, dass unsere Sicherheitsbehörden da nicht nur hinten nach hinten hinken, sondern also wirklich ein massiver Notstand hier herrscht.
Gegen den 18-Jährigen wurde ja das Verfahren, Sie haben es angesprochen, weil er war ja amtsbekannt, allerdings auch eingestellt. Jetzt ganz generell, was würde ein FPÖ-Innenminister denn anders machen? Wie hätte er so einen Anschlagsversuch wie den heute verhindert?
Schauen Sie, wir haben ja zum Beispiel immer wieder den Antrag eingebracht im Parlament, wo wir ein Gesetz gegen den politischen Islam fordern. Das heißt, damit könnte man natürlich einen entsprechenden Tatbestand schaffen und natürlich auch die Überwachung dieser Personen entsprechend leichter möglich machen. Dort hat aber die ÖVP dagegen gestimmt. Und man sieht natürlich, mit diesem Innenminister Karner ist da überhaupt kein Staat zu machen. Da geht es im Wesentlichen nur darum, dass man wesentliche Positionen innerhalb der Exekutive mit Parteigängern besetzt. Aber man muss vor diesem Hintergrund Taylor Swift und auch heute wieder sagen, auch die Gründung der Direktion für Staatssicherheit ist natürlich im Prinzip in die Hose gegangen. Ja? Denn beide Anschläge sind von denen nicht in irgendeiner Art und Weise beobachtet worden, hat man nicht am Radar gehabt. Also somit ist diese Neuaufstellung und dieses neue Sicherheitsgefühl, das man dadurch haben soll, eigentlich nicht vorhanden. Es handelt sich einmal mehr um ein ÖVP-Sagenmärchen und das zeigt auch, dass das größte Sicherheitsrisiko eigentlich die ÖVP ist.
Wir haben es von Antiterrorexperten Nicolas Stock haben wir gerade hier im Studio vorhin gehört. Diese Szene wird ganz einfach immer größer. Aber wie würden Sie denn, wie würde denn die FPÖ all diese Gefährder überwachen wollen? Was wäre denn Ihr Rezept dagegen?
Na schauen Sie, da muss man ein bisschen früher ansetzen. Mit einer FPÖ hätte es einmal diese Gefährder alle nicht im Land gegeben. Es waren auf der einen Seite damals die Innenministerin Mikl Leitner, die als Willkommensklatscherin am Bahnsteig gestanden ist am Südbahnhof. Es war die Ära der ÖVP-Innenminister jetzt während der schwarz-grünen Koalition, wo die Migration massiv explodiert ist und zwar in Richtung von Zahlen, die noch schlimmer gewesen sind, als das im Katastrophenjahr 2015 der Fall war. Das heißt also, da müsste man mehrere Strippen ziehen. Zum einen müsste man wirklich schauen, dass hier niemand mehr über die Grenze kommt, der nicht hierher gehört. Man müsste wirklich aufs Einhalten des Dublin-Abkommens drängen, das ist das eine. Und auf der anderen Seite müssen natürlich die Pull-Faktoren beseitigt werden, denn eines eint viele dieser Herrschaften schon und gerade im Zusammenhang mit der Kriminalität von Migranten merkt man eines, die fühlen sich hier offensichtlich so wohl und werden so umsorgt und gehegt und gepflegt, dass sie natürlich dann genug Zeit haben, sich solche Dinge auszudenken.
Aber Herr Havenecker, jetzt sind Sie ja da, die Menschen. Wie wollen Sie die eben jetzt kontrollieren, jetzt überwachen? Das ist ja die Frage.
Schauen Sie, es geht nicht darum, jeden Menschen zu kontrollieren, aber man müsste jetzt einmal zumindest einen Fuß in der Szene drinnen haben und das ist ja offensichtlich auch nicht der Fall, denn sonst könnten die dann nicht schalten und walten, wie sie wollen. Das ist einmal das eine. Und das andere, es steht ja nicht in Stein gemeißelt, dass alle diese Menschen hier bleiben müssen. Gerade im konkreten Fall, also wenn hier Ermittlungen...
Der Fall, das war ja ein Österreicher, der Mann ist ja in Österreich geboren, in Salzburg.
Ja, ja. Aber es gibt ja auch andere Fälle. Aber wenn es jetzt um diesen konkreten Herrn geht, stelle ich mir trotzdem die Frage, da bekennt sich jemand zum IS. Auf seinem Handy werden Informationen gefunden, die tatsächlich auch eine Mitgliedschaft im IS bestätigen. Also das müssen Sie schon einmal auch mit der Frau Justizministerin Sadic und mit dem Herrn Karner besprechen, warum so jemand unbehelligt dann weitermachen kann und warum es dann in weiterer Folge überhaupt keine weiteren Schritte der Behörden gibt, warum die nicht auf irgendeinem Radar sind, warum die nicht überprüft werden, warum keine Bewegungsprofile von diesen Herrschaften angefertigt werden und sonstiges. Es gäbe ja jetzt die Rechtsordnung gäbe ja genug Möglichkeiten her, das zu machen, aber offensichtlich möchte man es nicht oder nimmt es auch in Kauf.
Das sieht ja die ÖVP ganz anders. Sie haben vorhin auch die zwei mutmaßlichen Attentäter bei den Taylor Swift-Konzerten angesprochen, dass die Behörden die eben nicht am Radar gehabt hätten. Die ÖVP sagt ja, das ist eben deswegen, weil es diese Messenger-Überwachung, Sie können es auch Bundestrojaner nennen, nicht gibt.
Ja, das ist natürlich ein Armenmärchen der ÖVP. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also wenn die ÖVP und das Innenministerium nicht einmal gewusst hat, wer hier in Frage kommt für die Ausübung eines Anschlages, ja, wen will man dann überwachen? Und ich warne davor, dass was die ÖVP machen möchte, ist eine Rasterfahndung über alle Österreicher.
Die hat ja offenbar die Informationen gehabt und sie in Österreich weitergegeben.
Naja, schon, aber die DSN hat es nicht gehabt. Ja. Somit stelle ich mir grundsätzlich die Frage, gibt es dort jetzt irgendwelche Ermittlungen in dieser Szene oder nicht? Also hier hat man vollkommen versagt. Und lassen Sie mich das bitte nochmal aussprechen. Der Bundestrojaner würde nichts anderes bedeuten, zumindest die Messenger-Überwachung, die sich die ÖVP wünscht in ihrer Allmachtsfantasie, bedeutet nichts anderes, als alle Österreicher unter Generalverdacht zu stellen, mit gewissen Suchwörtern einen Raster über alle Kommunikation in Österreich drüber zu legen. Und damit hätten sie wohl weder das Taylor Swift-Konzert oder diesen Anschlag, den geplanten, darauf verhindert, noch was anderes. Also das kann man der ÖVP nicht in die Hand geben. Im Gegenteil, wenn man wüsste, wie die Szene funktioniert, dann könnte man gezielt in diese Richtung ermitteln, man könnte diese Personen überwachen. Das ist aber in beiden Fällen nicht passiert.
Aber warum sind Sie denn jetzt dagegen, gegen diesen Bundestrojaner? 2019 war die FPÖ noch dafür. Was hat sich denn da geändert?
Schauen Sie, da ist aber inzwischen ein bisschen was passiert, würde ich sagen. Das war eine Zeit, wo in der Corona-Krise die Menschen willkürlich durch ÖVP-Innenminister zu Hause eingesperrt worden sind. Das war eine Zeit, wo die Exekutive gegen die eigene Bevölkerung ins Feld geführt worden ist und wo man einfach gesehen hat, dass man einer ÖVP dieses Instrument gar nicht in die Hand geben darf. Und wie gesagt, wenn man die bestehenden Mittel entsprechend ausreizen würde und diese Ermittlungen vornimmt, dann reicht das vollkommen aus. Aber das Problem ist ein anderes. Die DSN hatte nicht einmal einen Plan, wer sich eigentlich in dieser Szene bewegt und woher irgendwelche Anschlagspotenziale zu erwarten sind. Das heißt, man tappt hier vollkommen im Dunkeln. Daher, Herr Javi Birchner hat sich zwar auf Geheiß der ÖVP eine Behörde zusammengestellt, aber nur die Erfolge sind eher mäßig. Da verfolgt man lieber alles andere und jeden und fordert eine Generalüberwachung für alle Bürger. Aber am Ende des Tages.
Überwachung, die Sie gerade ansprechen, also eben die Messenger-Überwachung oder den Bundestrojaner, wie Sie ihn eben mit Herbert Kickl damals als Innenminister auch eigentlich umsetzen wollten und dann nur vom Verfassungsgerichtshof gestoppt worden ist. Sie sagen, dazwischen ist Corona passiert. Jetzt, wir haben es gerade besprochen und sehen es leider auch in den letzten Monaten wieder, ist auch wieder einiges passiert, nämlich eine deutlich erhöhte Gefährdungslage. Also schließen Sie denn eine Messenger-Überwachung, sollten Sie dann mit der FPÖ nach der Wahl vielleicht sogar in eine Regierung kommen, kategorisch aus?
Das sicher schließe ich aus, dass man jedem Österreicher über Kommunikation reinschauen kann, ohne richterlichen Beschluss und Ähnliches. Das ist ja so nicht erträglich. Und ich sage Ihnen eines, gerade Sie als Journalisten werden die Ersten sein, die sich dann als Redaktionsgeheimnis berufen. Und überlegen Sie mal, was man der ÖVP damit für ein Instrument in die Hand gibt. Die schauen dann bei Ihnen nach, mit welchen Informanten Sie sprechen, in welcher Geschichte Sie recherchieren. Die brechen dann im Hintergrund auch die parlamentarische Immunität auf. Jeder Bürger liegt blank da vor dieser Bundesregierung.
Und ganz ehrlich, das ist ja nicht der Gesetzesvorschlag, der jetzt in Begutachtung ist, Herr Hafenecker. Da gibt es ja auch in Ingeborg Zerbes ganz genaue Regeln, wo man wirklich dann überwachen kann. Also ganz so Generalüberwachung, wie Sie das gerade schildern, ist es in dem vorliegenden Gesetzesvorschlag der Begutachtung.
Sagen Sie es bitte fertig, bei welchen Stellen würde das denn dann liegen? Die ÖVP hat sich das so zurechtgeschnitzt, dass es dann im Innenministerium liegt, wo sie gerade schlussendlich einen Minister hat, der hier auch Weisungen erteilen kann. Und glauben Sie wirklich, dass die ÖVP mit der Wimper zuckt, um jemanden zu überwachen, der vielleicht Informationen hat, die auch die ÖVP interessieren, also der Vertrag der ÖVP keinen Millimeter.
Herr Hafenecker, eine ganz kurze Abschlussfrage noch. Bei etwaigen Koalitionsverhandlungen, wäre das Innenministerium eine Koalitionsbedingung von der FPÖ?
Also wie Herbert Kickl auch immer sagt, zuerst wird gewählt, dann wird gezählt und dann schaut man sich in weiterer Folge an, welche Möglichkeiten daraus entstehen. Ich werde jetzt nicht Kaffeesud lesen.
Christian Hafenecker war das. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben und einen schönen Abend noch in die Steiermark.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, bleiben wir bei der Messenger-Überwachung, also der Kontrolle von TikTok, WhatsApp und Co. Darüber sprechen wir gleich auch noch im Studio mit ÖVP und SPÖ, weil die Parteien kommen da auf keinen gemeinsamen Nenner.
Gefordert hat diese Überwachung heute jedenfalls auch wieder ÖVP-Innenminister Gerhard Karner.
Wir brauchen endlich auch für österreichische Polizei moderne Ermittlungsmethoden. Wir brauchen die Überwachung von Messenger-Diensten. Das ist unerlässlich und daher ist oder muss Schluss sein mit diesem Abwiegeln, mit den Ausreden, dass das so nicht möglich wäre. Es ist in anderen Ländern möglich. Daher muss das auch in Österreich möglich sein, dass wir Messenger-Dienste überwachen.
ÖVP-Innenminister Gerhard Karner fordert also einen Bundestrojaner, eine staatliche Spionagesoftware. Das Programm soll auf Handys und Laptops von Verdächtigen eingeschleust werden, um dort Nachrichten mitlesen zu können. Um Zugriff auf das Smartphone zu bekommen, sollen Behörden Sicherheitslücken in Handys ausnützen und mit Fernzugriff das Handy hacken. Behörden könnten dann aber auch Chats lesen, die sie eigentlich nichts angehen. Nähern wir uns damit einem Überwachungsstaat oder braucht es einen Bundestrojaner, um Terror abzuwehren?
Und das wollen wir jetzt natürlich auch hier im Studio live aufarbeiten. Ich darf ganz herzlich begrüßen Nico Machetti von der ÖVP. Schönen guten Abend, freut mich, dass Sie da sind. Und bei uns ist heute auch Michael Kögel von der SPÖ. Hallo und herzlich willkommen.
Guten Abend.
Freut mich, dass Sie da sind. Herr Machetti, ich würde ganz gerne mit Ihnen beginnen. Die ÖVP macht sich eben für diese Messenger-Überwachung stark. Heißt das, solche Anschlagsversuche hätte es dann nicht gegeben, wenn es die geben würde eben in Österreich?
Also wenn ich noch kurz Bezug nehmen darf auf den Kollegen Hafenecker vorher, also wirklich ein Zyniker vor dem Herrn, sagt, beschwert sich, dass wir abhängig sind von Informationen von ausländischen Geheimdiensten. Er schließt aber aus, dass er für die Messenger-Überwachung ist, die ausländischen Geheimdiensten überhaupt ermöglicht, dass sie uns diese Informationen geben. Und der Innenminister Kickl hat das BVD gesprengt. Also ich bin fassungslos, dass so jemand glaubt, eine Sicherheitspartei zu sein.
Er ist jetzt nicht da, muss man jetzt dazu sagen. Also das, dann versuchen wir das sozusagen jetzt mal beiseite zu schieben. Bleiben wir bei ÖVP und SPÖ. Was sagen Sie, wenn es diese Messenger-Kontrolle gegeben hätte, würde es um solche Anschläge nicht mehr gehen?
Naja, ganz einfach beantwortet. Dank einer Messenger-Überwachung, und zwar konkret von Amerikanern, haben wir ja die Informationen bekommen, um den Anschlag auf das Taylor Swift-Konzert zu verhindern. Also ganz klar ja, das verhindert Terroranschläge.
Herr Kögel, Sie sehen das wahrscheinlich anders, weil die SPÖ ist definitiv nicht für die Messenger-Überwachung, wie sie ja die ÖVP gerade auch in Begutachtung tatsächlich geschickt hat.
Ja, wir sind gegen die Messenger-Überwachung, ganz klar, weil man gesehen hat, beim letzten Mal, als es diese Bundestrojaner-Lösung gab, ist sie gekippt worden, nämlich vom Verfassungsgerichtshof. Sie ist tatsächlich gemacht worden und das kann man auch der FPÖ nicht ersparen, war auch in ihrem Beitrag von ÖVP und FPÖ. Und insofern ist die Botschaft, die der Herr Hafenecker jetzt gesendet hat, dass es diese Messenger-Überwachung nicht geben wird unter der FPÖ, glaube ich, ein Wort, an dem man wird messen müssen. Warum sind wir dagegen? Weil wir sehen, dass es mit der Messenger-Überwachung den Moment gibt, wo es ein Einfallstor braucht in diese Messenger-Dienste, in WhatsApp, in Signal, in Telegram. Und damit auch ein Sicherheitsrisiko geschaffen wird, nicht nur für Privatpersonen, sondern in Wirklichkeit auch für die Gesamtheit der Staats.
Also eine Generalüberwachung insofern, aber auf der anderen Seite nochmal nachgefragt, Entschuldigung, was wäre denn dieses Mal anders? Weil jetzt sagt der Herr Kögel, ja damals ist es ja gekippt worden vom Verfassungsgerichtshof.
Ja, wir sind ja technologisch schon wesentlich weiter mittlerweile. Wir reden nicht nur von einem Bundestrojaner, sondern wir reden von viel gezielteren Technologien. Also zum Beispiel im Gesetzesentwurf steht ja bei weitem nicht, dass man die Nachrichten von allen Leuten da überwacht. Das ist ja eine absolute Unrichtigkeit. Tatsache ist, in dem Gesetzesentwurf steht, dass mit einer richterlichen Genehmigung Gefährder gezielt überwacht werden können, und zwar nicht die Nachrichten, sondern nur mit wem sie kommunizieren. Also wirklich nur quasi, um dieses Netzwerk zu enttarnen, wer telefoniert mit wem. Es wird nicht einmal das Telefonat abgehört im derzeitigen Gesetzesentwurf. Also wer das nicht unterstützen kann, der hat entweder keine Ahnung von Sicherheit oder sie ist einem egal.
Aber können Sie verstehen, dass es ganz einfach Leute gibt, die ein Problem damit haben, wenn sie wissen, dass eben potenziell der Staat in die Handys reinschauen kann? Können Sie das nachvollziehen?
Nein, kann ich nicht, weil es gibt absolut keine Aufregung darüber, dass man mit richterlicher Genehmigung normale Telefonate abhören kann. Ich habe da noch keinen großen Aufregung oder Widerstand erlebt. Das ist absolut akzeptiert. Und dass man da einfach nur, weil sich die Technologie anändert, die Sache aber gleich bleibt, jetzt einen Widerstand da erzeugen möchte, ist für mich logisch absolut nicht nachvollziehbar.
Herr Kögel, Herr Machetti sagt gerade, wer da dagegen ist, hat keine Ahnung von Sicherheit. Und man würde ja gar nicht mal wirklich bei jedem die konkreten Kommunikationen mitlesen. Was entgegnen Sie?
Also zu sagen, dass die Messenger-Überwachung per se Sicherheit schafft, ist, glaube ich, die falsche Antwort. Die Messenger-Überwachung heißt ja nicht umsonst so. Es geht darum zu schauen, wer kommuniziert mit wem. Und das hat der Herr Hafenecker nicht ganz unrichtig gesagt. Das sage ich ungern als Sozialdemokrat, aber damit wird klar, mit wem Sie, mit wem ich, mit dem wir alle theoretisch in Verbindung stehen. Und der Punkt ist, das ist auch einer der sehr kritischen Momente, dass man sagen muss, wenn diese Schadsoftware oder diese Software, um in das Gerät einzudringen, einmal drauf ist, wie stelle ich denn sicher, dass das wieder runterkommt? Es gibt ja auch Leute, wo sich Ermittlungen im Nichts verlieren. Wie können die sicher sein, dass diese Lösung, dass der Zugriff auf ihr Telefon, auf ihre Kontakte wieder weg ist? Und da sind einfach viele Fragen offen. Zudem ist der Gesetzesentwurf, der da liegt, einer, der sehr schwammig ist in vielen Formulierungen. Also wenn da drinnen steht, zum Beispiel zur Erreichung des Zwecks voraussichtlich erforderlich, dann muss man sagen, ist das ein Gesetz, das unausgegoren ist, und man muss auch sagen, und so ehrlich muss man sein, um es nicht ins Wahlkampfgedöse abgleiten zu lassen, die Begutachtungsfrist, die läuft länger als die letzte Nationalratssitzung in dieser Legislaturperiode sozusagen angesetzt ist. Dieses Gesetz wird in dieser Legislatur nicht mehr kommen, und ich halte es schon für bezeichnend, dass sich alle Parlamentsparteien bis auf die ÖVP klar gegen diese Messenger-Überwachung sozusagen aussprechen. Aus guten Gründen.
bewegen ja tatsächlich schon in einem Monat. Das Gesetz werden Sie mit den grünen Koalitionspartnern nicht mehr durchbringen. Was bringt dieser Entwurf jetzt eigentlich?
Ja, wir haben schon öfter Entwürfe eingebracht und wir haben jetzt auf die Kritik reagierend einen neuen eingebracht. Also wir reden ja schon jetzt länger über dieses Thema und es ist ein absolut seriöser Vorschlag. Und ich glaube, dass es einfach purer Populismus ist, warum die anderen Parteien sich dagegen stellen, weil es natürlich kompliziert ist zu erklären. Aber ich glaube, es ist nicht kompliziert zu erklären, dass wir in einer Terrorgefahr in ganz Europa leben, die man bekämpfen muss. Und wir brauchen einfach die Technologien, die uns helfen, auch den Gefährdern, den Terroristen auch Herr zu werden. Das ist doch unsere Verantwortung als Staat, dass wir für die Sicherheit unserer Bevölkerung sorgen. Und es ist doch absolut unnachvollziehbar, dass wenn zwei Terroristen miteinander telefonieren normal, wir sie abhören können und nachvollziehen können und handeln können. Aber wenn sie sich per Signal anrufen, wir absolut machtlos sind. Das kann doch niemand logisch jemandem erklären. Den Müttern, deren Kinder beim Taylor Swift-Konzert sind, die hätten ohne einen Messenger-Überwachung und ohne die Informationen vielleicht sogar ihr Kind nie wiedergesehen. Ich weiß nicht, wie irgendjemand, dem sicher ein Anliegen ist, das negieren kann. Also wir sind absolut, finde ich, in einer irrationalen Diskussion, weil wenn man logisch darüber nachdenkt, ist diesem Entwurf absolut nichts entgegenzusetzen. Und ich kenne auch keinen sinnvollen Entwurf von der SPÖ zu diesem Thema, außer dass alles eh kein Problem ist. Das kennen wir eh aus Wien. Da gibt es ja auch keine Probleme, sagt die SPÖ.
Klassiker, dass man dann auf Wien hinhaut, aber man muss schon eins sagen, Wien ist ganz oft alleingelassen worden. Ich möchte Ihnen aber unsere Vorschläge dazu durchaus auch mitgeben. Wir fordern zum Beispiel ein Terrorabwehrzentrum, eine Zusammenarbeit zwischen unseren Diensten, die aktuell nicht so aufgestellt sind, wie sie es eigentlich bräuchten, unter der Beiziehung von Staatsanwaltschaften. Natürlich braucht es mehr Polizei, Sie sind das Favoriten, Herr Machetti. Sie wissen, es fehlen Polizisten und Polizistinnen und das sind Zahlen aus dem Innenministerium. Man kann sagen, rund 4.000 Vollzeitäquivalente fehlen. Das sind für die bestehenden Polizistinnen und Polizisten aktuell 10 Millionen Überstunden oder Journaldienststunden, die mehr geleistet werden. Und ich brauche auch gerade dann, wenn ich Daten habe, wenn ich die verarbeiten möchte, das Personal dafür, dass ich damit umgehen kann. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass man natürlich präventiv arbeiten muss. Wo sind denn die Ausstiegsprogramme? Wo sind die Integrationsprogramme? Wo sind die Fragen auch in Richtung der Radikalisierung? Da sind Sie uns allen Antworten schuldig geblieben. Und ganz ehrlich, Sie haben das Integrationsministerium, Sie haben das Innenministerium, das im Übrigen seit 24 Jahren mit 2 Jahre Unterbrechung von Herbert Kickl, und da ist es auch nicht besser geworden, weil der den BVD zerschlagen.
Also Entschuldigung schon, Sie fordern einen Arbeitskreis, wo man dann über etwas redet, was man gar nicht weiß, weil man keine Messenger-Überwachung hat. Das ist doch keine Lösung. Also führen Sie uns doch nicht beim Schmäh. Das ist absolut keine Lösung für Terrorabwehr. Wir reden da nicht von irgendwelchen kleinen Delikten, wir reden da von Terroranschlägen, wo es Tote geben kann. Und da hilft uns das nichts, wenn die Informationen nicht haben, damit die Behörden handeln können.
Das heißt, Sie richten gerade Ihren Ministern Tanner und Kahner aus, dass die Behörden, die unter Ihnen agieren, de facto eigentlich machtlos sind und keine gute Arbeit machen.
Nein, ich richte in anderen Parlamentsparteien aus, dass wir die Gesetzeslage ändern müssen, damit die Behörden mehr Handwerkszeug haben. Weil die können nichts dafür. Sie dürfen gesetzlich nicht. Und deswegen müssen wir die Gesetze so beschließen, dass sie es dürfen und sie zeitgemäß handeln können. Und dazu können wir leider nur als ÖVP nicht alleine dieses Gesetz beschließen. Deswegen fordere ich Sie auf, vernünftig zu sein, die Bedrohungslage ernst zu nehmen und diesem Gesetzesvorschlag zuzustimmen, weil das ist die Lösung, dass unsere Behörden effektiv arbeiten können.
Darf ich nur was sagen, Herr Machetti? Vernunft gründet sich auf Fakten. Und wir haben einen sicherheitspolitischen Verbund mit 75 Expertinnen und Experten, die uns sagen, das, was Sie vorschlagen, das ist unzureichend, das ist schwammig, es ist unkonkret und es löst kein Problem. Im Übrigen auch Datenschutzorganisationen wie Epicenter Works, die diesen Vorschlag aktuell ablehnen. Und da muss man eines schon sagen, die letzten sicherheitspolitischen Schritte, die Sie als ÖVP getan haben, auch in der Frage der Kennzeichenüberwachung, das sind Schritte, die sind unverhältnismäßig, sie gehen zu weit und sie greifen ganz unmittelbar ins Leben der Österreicherinnen und Österreicher ein. Ich glaube, da muss man den Leuten reinen Wein schenken. Ich verstehe es, dass Sie jetzt die Sicherheitspartei markieren wollen, weil Sie Angst haben, dass Sie Wählerinnen und Wähler zu
ich habe Angst,
verlieren.
Die Menschen bei der Aber der sterben Punkt können.
Ist, und das muss man das auch einmal sagen, Punkt. Es ist unglaublich gute Arbeit geleistet worden von den Behörden in der Verhinderung dieser Anschläge. Und dafür verdienen auch die Beamten wirklich unseren Dank.
Länder genau die Gesetzeslage, die sie nicht beschließen wollen, haben und wir von ihnen die Informationen haben. Deswegen haben wir es verhindert. Nur deswegen, weil andere Länder so ein Gesetz beschlossen haben.
Der Umstand ist, dass es in Wirklichkeit in Europa ein Problem gibt. Wir bräuchten in Wahrheit eine viel stärkere Zusammenarbeit der Dienste, beispielsweise auch in der Überwachung von Gefährdern. Wir müssten darüber reden, warum weiß der bayerische Beamte nicht, wenn ich in Österreich einen Gefährder habe, der bei mir einreist, vielleicht sogar mit einer Waffe bepackt, dass der Gefährder ist. Da müssen wir ansetzen. Und das ist auch ein Vorschlag, der gekommen ist von Peter Neumann, ein ehemaliger CDU-Politiker, über den wir, finde ich, diskutieren sollten. Vernetzen wir doch europaweit die Dienste. Schauen wir, dass die nicht blind sind und gemeinsam gut ermitteln können. Das wird wirklich was bringen. Nicht ein weiteres Gesetz, nicht ein weiterer Anlauf zum Bundestrojaner, weil die Salamitaktik in diesen Fragen, die kennen wir schon.
Im aktuellen Fall hat es ja tatsächlich so ausgesehen, dass die deutschen Behörden nicht Bescheid wussten, dass in Österreich dieser 18-Jährige offenbar schon amtsbekannt war und eben auch ermittelt wurde wegen terroristischer Vereinigung. Ist da nicht tatsächlich ein Defizit da, was die Zusammenarbeit angeht?
Wir haben uns das Vertrauen hart zurückkämpfen müssen, weil der Herbert Kickler, des Innenministers BVD, gesprengt. Wir waren jetzt jahrelang abgeschottet und wir haben keine Informationen von ausländischen Diensten bekommen. Die Zusammenarbeit hat extrem darunter gelitten und wir haben da jetzt erst mit der Reform des jetzigen DSN.
Genau, aber da haben Sie ja gerade erst gesagt, dass eigentlich die Zusammenarbeit wieder gut funktioniert.
Genau, wir haben da wieder Vertrauen aufgebaut und haben jetzt wieder ein Netzwerk, mit dem wir arbeiten können, und die Herausforderungen sind vielfältig. Und wir brauchen einfach auch das Handwerkszeug, damit jeder Dienst in ganz Europa auch wirklich seine Aufgabe erfüllen kann. Und wir können uns gerne mehr vernetzen. Ich bin ja nicht gegen weiterführende Vorschläge, das ist überhaupt nicht mein Punkt. Aber bevor wir über weiterführende Vorschläge reden, wie zum Beispiel, wie wir unsere Informationen besser teilen, müssen wir uns doch vorher über den ersten Schritt Gedanken machen. Wie kommen wir überhaupt zu den Informationen, die wir dann mit anderen Diensten teilen? Und das ist ja mein Punkt.
Darf ich da nur kurz einhaken, weil ich glaube, das ist ganz zentral. Wenn man sich den Terroranschlag 2020 anschaut, dann waren die Informationen, das hat auch die Kommission rund um die Frau Zerbes festgestellt, dann waren alle Informationen eigentlich da, auch der zum Waffenkauf. Das Problem war, dass man mit diesen Informationen nicht das getan hat, was man tun hätte müssen. Und damit war dann sozusagen der Grundstein gelegt. Dafür hätte es keinen Bundestrojaner gebraucht, dafür hätte es auch keine weiterführenden Informationen gebraucht, weil die Informationen waren vorhanden. Und das Problem ist, dass man diese Informationen nicht verwertet hat. Es ist ein Argument dafür, dass offensichtlich die Flut an Informationen, die Flut an Daten, die da auch gesammelt wird, gar nicht bewältigbar ist. Es gibt das Personal nicht, es gibt die Sicherheitsoption für die Bevölkerung nicht. Und ich glaube, da können wir jetzt natürlich im Auftrag unserer Parteien da sitzen. Ich glaube, es braucht eine Lösung. Und diese Lösung schlagen wir mit dem Terrorabwehrzentrum, das Sie irgendwie als Arbeitskreis abtun, tatsächlich vor. Ich glaube, die Zusammenarbeit unter unseren Diensten ist definitiv auch eine, die man verbessern kann.
Schauen Sie, ich sitze nicht als Parteifunktionär da, sondern als Abgeordneter zum Nationalrat. Und ich bin verantwortlich als Gesetzgeber, als einer von 183, dass wir Gesetze beschließen, die Grundlage ist für unsere Behörden, dass sie arbeiten können. Und ich höre den Ruf aus dem DSN, aus dem Abwehramt, aus dem HNA, dass sie eine veränderte Gesetzeslage brauchen. Und es ist meine ursächliche Aufgabe als Abgeordneter, dafür zu werben. Und das ist der einzige Grund, warum ich heute da sitze.
Herr Kögel, helfen Sie mir vielleicht oder uns allen nochmal, aber auch vom Prinzip her ganz kurz auf die Sprünge, nur dass man da auch einmal durchsteigt als jemand, der nicht ganz tief in der Materie drin ist. Wir erinnern uns an dieses Taylor, an die Taylor Swift-Geschichte. Wir wissen alle, die CIA hat am Handy, das hat sozusagen die österreichischen Dienste gewarnt. Also so wie Sie es jetzt sehen, haben Sie lieber, dass die CIA auf die Handys draufschaut und sieht, wo da die Gefahren sind, und nicht österreichische Behörden. Nur, dass man das vielleicht auch mal beim Namen nennt. Also dass irgendwer schaut ja offensichtlich drauf auf die Handys.
Dass es Überwachungsmaßnahmen gibt, das ist schon richtig. Aber ich glaube, man muss immer, und das ist auch eine Frage des Gesetzgebers, mitbedenken, was kauft man mit dem Gesamtpaket mit? Und das ist eine Abwägungsfrage. Und da sind wir in der Abwägungsfrage auch aufgrund unserer Expertinnen und Experten der Meinung, dass das, was vorgeschlagen ist, nicht tauglich ist, um sozusagen auch Überwachung in der Breite zu verhindern. Deswegen sagen wir, ja, wir haben die Daten, und der große Dank an die Behörden, dass sie es richtig gemacht haben, das verhindern haben können, weil, das sage ich auch ganz offen, jeder Tote, jeder Verletzte bei einem Terroranschlag ist einer zu viel.
Aber was mein Kollege ja sagt, ist, Österreich profitiert eigentlich von Informationen von anderen Geheimdiensten, die ja sowieso da sind, weil irgendjemand liest
jetzt
sowieso
schaut ihr drauf. Mit.
Wäre es nicht als Argument sogar wichtig, dass Österreich da auch mitzieht, weil fast alle anderen EU-Länder haben ja so und so schon eine Messenger-Überwachung.
Das kann man so oder so sehen. Ich glaube, dass die aktuelle Situation eine ist, wo wir immer wieder erleben, dass gerade die Privatsphäre von Menschen eine ist, die sehr verletzlich ist. Da geht es ins ganz unmittelbare Lebensumfeld.
Das ist ja nicht nur in Österreich so, das ist ja in allen anderen Ländern
auch
so. Das ist
richtig, aber ich glaube, wir sind schon verantwortlich als österreichische Politiker und Politikerinnen, dafür zu sorgen, dass wir im besten Wissen, auch welche Probleme es in anderen Ländern gibt, sozusagen wirklich eine Lösung finden, die tauglich ist.
Der aktuelle Vorschlag ist, müssten Sie ja dann auch für die Abschaffung der normalen Telefonüberwachung sein.
Nein, muss man nicht.
Aber was ist dann der Unterschied?
Weil die Daten, die Metadaten viel, viel umfangreicher sind. Und ich sage jetzt was ganz, ganz anderes. Ich glaube nämlich, dass man auch darüber reden muss, wie man mit all jenen Plattformen umgeht, wo die Radikalisierung passiert. Stichwort TikTok. Warum verpflichtet man nicht, und da wären wir eigentlich, glaube ich, auf einer Linie, warum verpflichtet man nicht zum Beispiel die Plattformen, da auch radikalisierende Inhalte zu löschen? Das wäre eine Frage, wo man nämlich dort ansetzt, wo es nicht schon passiert ist, sondern wo man verhindert, bevor es passiert. Und das ist ja auch ein wichtiger Zugang, die Prävention und die Deradikalisierung.
Ein Vorschlag, mit dem Sie mitgehen könnten?
Ja, also bezüglich Deradikalisierung, glaube ich, gibt es extrem viel zu tun. Ich komme aus Favoriten, ich kriege mit, was dort abgeht. Dort ist teilweise aus ein Parallelgesellschaften sind Gegengesellschaften geworden und da liegt ja die Ursache auch von jeglicher Radikalisierung. Aber da finde ich, wenn wir bei den Ursachen sind, müssen wir auch darüber reden, wie funktionieren Kindergärten in Wien. Es kommen in die erste Klasse Volksschule, jedes dritte Kind kann nicht Deutsch, obwohl es die ersten zwei Jahre schon im Kindergarten war davor, wo es Deutschförderung geben sollte. Es funktionieren ja die Systeme so in Wien nicht. Da ist es natürlich ein Nährboden für Radikalisierung von Jugendlichen. Über das können wir uns sehr gerne sehr lange unterhalten.
Das wird sich heute aber wahrscheinlich nicht mehr ausgehen. Vielen Dank, dass Sie bei uns hier im Studio waren. Nico Machetti von der ÖVP, danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Und Michael Kögl von der SPÖ, danke für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Ja, und bei uns geht es jetzt weiter mit wild umstritten bei Werner Secker. Zu Gast sind da heute
Peter Sichrowski, Klaus Reitern und Sonja Kato. Gute Unterhaltung dabei. Das war eine Spezialausgabe von Beide Seiten live. Danke fürs Dabeisein und einen schönen Abend.